Meine sehr verehrten Damen und Herren, in seinem Buch Der Wettbewerb der Gauner schreibt Professor Hoppe: Die überwiegende Mehrheit der Unterstützer des Staates sind keine philosophischen Etatisten. Das heißt, sie sind nicht Etatisten, weil sie über die Angelegenheit gründlich nachgedacht haben. Die meisten Menschen denken über gar nichts Philosophisches nach. Sie kümmern sich um ihr tägliches Leben und das ist alles. Die meiste Unterstützung entstammt also der schlichten Tatsache, dass der Staat existiert und immer existiert hat, soweit die Erinnerung zurückreicht. Und die reicht üblicherweise nicht länger zurück als die eigene Lebenszeit. Der Staat wird als ein Teil der gesellschaftlichen Struktur betrachtet, der über alle Zweifel erhaben ist. Hören Sie zum Thema Der Staat die nächste Vorlesung, Professor Dr. Hans-Hermann Hoppe.
Um gleich anzuknüpfen an das, was Herr Marquardt gesagt hat. Es gibt viele Sachen, die werden einfach als völlig selbstverständlich hingenommen. Lass mich ein paar Worte zum Thema Geld machen, über das Thorsten Polleit vorher gesprochen hat. Wenn Sie sich Lehrbücher über Money and Banking oder so etwas ansehen, jedenfalls im amerikanischen Universitätswesen, dann ist das immer so, dass eigentlich über die Entstehung des Geldes und so weiter gar kein Wort mehr verloren wird. Das ist so anno dazumal, als die Menschen noch fast Neandertaler waren, da gab es Gold und Silber als Geld. Aber das können wir vergessen, denn wir sind ja moderne Menschen und als moderne Menschen sind wir natürlich daran gewöhnt, dass man mit Papiergeld umgeht. Das ist doch irgendwie viel effizienter. Mehr wird darüber in der Regel gar nicht geredet. Die simple Frage zum Beispiel: Wie kommt das, dass irgendjemand ein bedrucktes Stück Papier annimmt im Austausch gegen richtige physische Güter? Der normale Mensch würde sich doch denken, ja, das ist schon eigentlich ein Wunder, dass so etwas passiert, dass Papier angenommen wird für richtige, greifbare Güter. Sich also vorstellen, die Menschheit fängt an, da zu tauschen und ich habe irgendetwas hergestellt und dann kommen Sie daher und sagen hier, wie wäre es denn mit diesem Stück Papier als Ausschaus? Und da schreiben Sie dann 100 drauf. Und da würde ich, also Sie sind doch wohl verrückt. Aber ich erhöhe den Preis, ich mache noch eine Null dran. Wie steht es jetzt damit? Wenn man sich diese Frage vorlegt, sieht man, also so kann das Papiergeld ja nicht in die Welt gekommen sein. Dass jemand einen Zettel annimmt im Austausch gegen eine andere Sache, ist nur möglich, weil diese Zettel eben ursprünglich mehr waren als Zettel. Das waren eben Titel zu einem anderen Objekt. Und es bedurfte eines kriminellen Aktes seitens des Staates, um diese Verbindung, die ursprünglich bestand zwischen einem physischen Objekt, nämlich einem Stück Gold oder einem Stück Silber, und einem Zettel zu kappen. Nur dadurch, dass diese Beziehung anfänglich bestanden hat, ist es möglich, dass das, was wir heutzutage für selbstverständlich halten, nämlich dass man einfach ein Stück Papier nimmt und dafür etwas bekommt, in die Welt kommen konnte. Und mit dem Staat ist es ganz ähnlich. Stellen Sie sich vor, lassen Sie mich erst definieren, was der Staat ist. Die Definition ist nicht meine Definition alleine, das ist sozusagen die Standarddefinition dessen, was der Staat ist. Der Staat ist der territoriale Monopolist, der Letztentscheidung in Fällen von Konflikten die Personen haben. In allen Konflikten, die es gibt, einschließlich von Konflikten, in die der Staat selber verwickelt ist, entscheidet der Staat, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Das ist eine ganz erstaunliche Einrichtung. Lassen Sie sich das mal richtig durch den Kopf gehen. Ich gebe mal folgendes Beispiel. Nehmen wir an, wir haben eine kleine Gruppe von Leuten und die sind sich der Tatsache bewusst, dass es eben Konflikte gibt. Konflikte zwischen Menschen wird es geben, solange es Menschen gibt. Ja, es gibt Konflikte. Wie lösen wir denn dieses Problem, dass wir Konflikte haben miteinander? Eine Lösung besteht darum, wir hauen aufeinander ein, solange eben einer noch stehen kann und das ist die Lösung. Und jetzt schlägt einer vor, also ich weiß, wie man das macht. Ich schlage Folgendes vor, weil wir alle wissen, dass wir Konflikte miteinander haben, werde ich zu der Person ernannt, die in allen Konflikten entscheidet, wer Recht hat und wer Unrecht hat und natürlich auch in allen Fällen, wo ich selber in den Konflikt verwickelt bin. Ich frage Sie, würde irgendjemand, der nicht klapsmühlenreif ist, einem solchen Arrangement zustimmen? Und die Antwort ist natürlich glasklar, das ist unglaublich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jemand machen würde, weil man doch sofort voraussagen kann, was dann passieren wird. Was dann passieren wird, ist nämlich, diese Person, der Monopolist der Letztentscheidung in Konfliktfällen, kann ja dann selber Konflikte verursachen und entscheidet dann darüber, ob er schuldig oder unschuldig gewesen ist, indem er diesen Konflikt verursacht hat oder provoziert hat. Das wird also dazu führen, dass diese Person am laufenden Band Konflikte verursacht und zu seinem eigenen Vorteil entscheidet. Lassen Sie mich gleich von Anfang an einen Einwand, der so von den normalen Etatisten vorkommt. Ja, aber dafür haben wir ja die Gewaltenteilung, dass das nicht passiert. So. Das ist im Grunde genommen nichts anderes, als wenn der Vorschlag dann ausgeweitet wird. Ja, und um Gewaltenteilung einzuführen, setze ich dann meinen Schwager als Richter ein und meine Tante als Vorsitzende des Appellationsgerichtes und mein Onkel als Oberhaupt des Verfassungsgerichtes und dann haben wir Gewaltenteilung und dann wird das sicherlich alles funktionieren. Sie erkennen sofort, das ist etwas, was man irgendwie erklären muss. Wie kann so eine komische Institution überhaupt entstehen? Genauso wie dem Geldfall. Wie ist das möglich, dass das Papier angenommen wird? Das muss man doch irgendwie erklären können. Wie ist es möglich, dass so etwas wie ein Staat, der in allen Konfliktfällen entscheidet, wer Recht und Unrecht hat, entstehen kann? Das nochmal zu betonen, wenn wir zum Beispiel einen Konflikt haben mit einem Polizisten. Wer entscheidet dann, ob ich Recht gehabt habe oder der Polizist Recht gehabt hat? Das entscheidet ein Richter, der von derselben Organisation beschäftigt ist bei derselben Organisation beschäftigt ist, bei dem auch der Polizist beschäftigt ist. Wie wird die Entscheidung voraussichtlicherweise ausgehen? Naja, voraussichtlicherweise wird das Gericht befinden, dass der Polizist im Recht gewesen ist. Es gab in Amerika Untersuchungen darüber, wie Beschwerden gegenüber Polizisten behandelt wurden von Gerichten. Und das ist so, dass in 95% aller Fälle wurde entschieden, der Polizist hatte Recht. Das kann man einfach voraussagen aufgrund der Struktur eines Staates. So, wie ist das also möglich, dass so etwas geschieht? Ich will Ihnen zwei Theorien vorschlagen. Die erste gefällt mir eigentlich etwas weniger gut, die zweite besser. Ich habe die zweite Theorie so ein bisschen ausgebaut. Die erste sieht ungefähr so aus. Die fängt einfach mit Gewalt an. Da kommt eine Gruppe von Leuten, die werfen ihnen die Fensterscheiben von ihrem Geschäft ein. Und dann eine Weile später tauchen ein paar Leute im Anzug auf und sagen, wir haben ja gerade gesehen, hier gibt es viel Kriminalität in der Gegend und so, sie wollen doch sicherlich beschützt werden. Und wir bieten ihnen da Schutz an, wir verteidigen sie. Und sagen, ich glaube, dass ich keinen Bedarf habe, dass sie mich verteidigen. Ich werde nächstes Mal mich schon selber besser verteidigen. Gut, das ist passiert, aber ich kann mich selber um diese Sache kümmern. Und dann gehen die Leute wieder weg und dann am nächsten Tag wird wieder ihre Fensterscheibe eingeschmissen. Und wieder kommen die dann vorbei und sagen so, na, wie sieht es denn jetzt aus? Brauchen Sie nicht Schutz von uns? Wollen Sie nicht uns etwas Geld bezahlen dafür, dass wir Sie in Zukunft beschützen vor solchen Überfällen? Und irgendwann wird es dann der betreffenden Person zu bunt und sie gibt möglicherweise nach und sagt, ja, dass ich zahle Ihnen das Schutzgeld und Sie beschützen mich. Und natürlich beschützen Sie in gewissem Umfang. Das ist sozusagen die Entstehung einer Mafia. Natürlich beschützt sie die Mafia vor anderen Mafiosis. Das heißt also, die wird dafür sorgen, dass sie nicht von anderen Personen regelmäßig überfallen werden und beraubt werden. Denn ansonsten funktioniert das ja in ihrem eigenen Fall nicht mehr besonders gut. In diesem Geschäft andere Personen auszurauben, auszunehmen, von ihnen ihre Arbeit zu profitieren, das kann man nur machen, wenn man Monopolist ist. Wenn es freien Wettbewerb im Stehlen und Hehlen, Betrügen und Töten gibt, dann gibt es nach sehr kurzer Zeit nichts mehr da, was man stehlen kann. Diese Position eines Räubers lässt sich nur dauerhaft durchführen, wenn man eben Monopolist ist, das heißt alle anderen Räuber unterdrückt. Nicht völlig, denn man muss ja immer seinen erzwungenen Klienten die Notwendigkeit der eigenen Existenz unter Beweis stellen. Das heißt also, man ist nicht darauf erpicht, dass man alle kriminellen Handlungen restlos ausmerzt. Ein gewisses Niveau muss es natürlich geben, sonst hat man keinen Verkaufsgrund mehr. Das ist eine Möglichkeit, sich das vorzustellen, wie ein Staat entsteht. Einfach als eine erweiterte Mafia-Organisation. Ich glaube allerdings, dass das empirisch eher selten der Fall gewesen ist. Stattdessen möchte ich Ihnen einen anderen Ansatz vorschlagen. Angesichts der Tatsache, dass Personen Konflikte miteinander haben und Konflikte dann geschlichtet werden müssen, werden sich Personen natürlicherweise Schlichter aussuchen. Und wen werden sie sich als Schlichter aussuchen? Das kann man eigentlich in jeder kleinen Gemeinde noch feststellen, dass das so funktioniert. Die werden sich umgucken nach Personen, deren Urteil etwas gilt in der Gemeinde. Man geht nicht zu jenem Heini dahin, den man im Gasthaus getroffen hat, sagt, du schlichtest jetzt diesen Konflikt, denn das Wort dieser Person bedeutet nichts für den Rest der Gemeinde. Man möchte ja, dass der Konflikt endgültig geschlichtet ist, nicht wieder immer gleich aufbricht. Das ist also wichtig, dass man sich an Personen wendet, deren Wort Geltung hat. Ich bezeichne diese Personen sozusagen als natürliche Eliten. In jeder großen Menschengruppe gibt es natürliche Eliten, die sich durch Klugheit, Weisheit, möglicherweise auch Wohlstand und so weiter auszeichnen und deren Wort mehr gilt als das Wort anderer Leute. Die setzt man gewissermaßen als Richter ein. Und da gibt es durchaus mehrere Personen, die das können. Es gibt auch möglicherweise mehrere Instanzen, die man dabei durchlaufen kann. Also eine gibt niemanden, der das letzte Wort sprechen kann. Immer gibt es noch eine Berufungsmöglichkeit. Und auch die Richter selber können wiederum angezeigt werden und vor andere Autoritäten gebracht werden und müssen sich rechtfertigen. Diese Situation hat annähernd im Mittelalter bestanden, wo die verschiedenen adligen Personen oder größeren Landbesitzer eben diese Schlichtungsfunktionen durchgeführt haben und wo es verschiedene Ebenen gab, die letzten Konflikte oder die Appellationsgerichte. Das letzte Appellationsgericht waren eben Könige, die so etwas gemacht haben, die teilweise von Ort zu Ort gereist sind und dann die Konflikte, die es unter den verschiedenen Adligen gegeben hat, geschlichtet haben und so weiter und so fort. Man kann sich also vorstellen, dass es jemanden gibt, der faktisch ein Monopol hat. Das heißt nicht, dass er andere ausschließen kann, das heißt auch nicht, dass diese Person selber Gesetze machen kann. Sie unterliegt demselben Gesetz wie alle anderen Personen auch, aber faktisch gehen fast alle Personen zu der gleichen Instanz, um ihre Konflikte schlichten zu lassen. Solange kann man das alles noch als eine natürliche Ordnung bezeichnen. Aber wenn man die Position erreicht hat, dass man faktisch der Letztentscheider ist, dann kann man natürlich den kleinen Schritt machen, zu sagen, ihr müsst alle zu mir kommen. Über mir und neben mir gibt es keine andere Instanz mehr. Damit ist ein ganz entscheidender Schritt gemacht. In diesem Moment wird der König, der vorher nur einer von vielen war, vielleicht der edelste aller Leute, der höchste aller Richter, in diesem Moment wird er zu einem Staat. Der Schritt sieht zunächst erstmal ganz klein aus. Jetzt schließt er die anderen Leute aus, Schlichterfunktionen wahrnehmen zu dürfen. Natürlich wird er dabei auf Opposition stoßen. Wer werden seine Opponenten sein? Natürlich diejenigen, die ihm am nächsten stehen, was den sozialen Rang angeht, also die Aristokraten. Denn die Aristokraten müssen natürlich am meisten fürchten, wenn es ein legales Monopol gibt der ultimativen Rechtsprechung. Denn es sind ja schließlich die Aristokraten, die am meisten zu verlieren haben, die also am ehesten sich der Gefahr bewusst sind, was ein König, der nicht mehr irgendwie im Wettbewerb mit anderen steht und über dem es keine anderen Appellationsgerichte mehr gibt, was dieser König mit ihnen anrichten kann. Und tatsächlich war das so, dass bei der Errichtung von Königreichen, die also Staatsqualitäten hatten, die hauptsächlichen Opponenten die Klasse der Aristokraten gewesen ist. Was muss der König machen, um sich gegen den Widerstand der Aristokraten durchzusetzen? Was er machen muss, ist, einerseits muss er sich mit dem einfachen Volk verbünden und das einfache Volk gegen die Aristokraten aufbringen. Zu sagen, seht ihr, die räubern euch aus und so, etwas so ähnlich, wie man das heute den Kapitalisten nachsagt, das sind die alles Ausbeuter und so weiter und so fort. Er verspricht dem einfachen Volk, ich befreie euch von der Last der Herrschaft der Aristokraten. Und den Aristokraten bietet er an, ich mache euch zum Teil meines Hofes, mache euch zu Angestellten, Verwaltungsbeamten und so weiter. Das ist der Trostpreis, den ihr dafür kriegt, dass ihr nicht mehr auch richterliche Tätigkeiten durchführen könnt. Und dann kommt der nächste Schritt. Der König hat schon Intellektuelle angeheuert, um dem Volk zu erklären, dass solange es keinen Monopolisten gibt, es einen Kampf aller gegen alle gibt. Die Intellektuellen haben also von Anfang an eine Rolle gespielt, auch natürlich darum, weil die Nachfrage nach Intellektuellen niedrig ist, aber der König ihnen jetzt aufgrund seiner Monopolstellung als ultimativer Richter eben auch Positionen anbieten kann. Natürlich wird in dem Moment, wo es einen Monopolisten gibt, kommt eine Tendenz zur Geltung, dass Gesetze gemacht werden. Die Idee, dass Gesetze gemacht werden, ist eine relativ neue Idee. Ursprünglich war die Idee, Gesetze sind ewig. Alles, was neu ist, ist falsch. Es gibt nicht so etwas wie Gesetzgebung, es gibt nur Gesetzfindung. Wir wenden nur das Gesetz an, aber wir machen kein Gesetz. Wir wenden die Regeln, die ich vorher erklärt habe, an auf konkrete Fälle. Aber die Regeln selber gelten immer. Mit dem König als Monopolisten werden eben auch Gesetze gemacht. Dann wird der König angegriffen von den Intellektuellen, die immer noch nicht zufrieden sind mit ihrer Position, die sie haben, indem man darauf hinweist, ist nicht diese Tatsache, dass es da einen König gibt, unvereinbar mit dem Grundsatz, dass alle Personen vor dem Recht gleich sein müssen? Hat der König nicht eine privilegierte Position inne? Und ist das nicht Unrecht, dass es solche Privilegien gibt? Es gibt ein Recht des Königs und es gibt das Recht aller anderen Personen. Und das ist doch unrechtens. Und was hat man dann vorgeschlagen? Hat er vorgeschlagen, ja, nicht, dass man das Monopol abschafft, sondern dass jeder König werden kann. Das ist die Idee der Demokratie. Es darf keine Privilegien geben, jeder muss König werden können. Gut, also jeder kann König werden, jede Demokratie. Was verändert sich dadurch, dass man das Königtum oder die Monarchie durch gewählte Präsidenten, Abgeordnete und so weiter ablöst? Zunächst gilt es festzustellen, dass dieses ultimative Monopol der Konfliktschlichtung und so weiter nicht beseitigt wird durch Demokratie. Es gibt in der Demokratie keine personellen Privilegien mehr. Aber es gibt in der Demokratie genauso wie in der Monarchie eben, was wir nennen, funktionelle Privilegien. Der Präsident, Kanzler, was auch immer, darf dasselbe machen, was der König machen durfte. Er darf auch Steuern erheben und er darf Gesetze verabschieden. Immer noch zwei verschiedene Arten von Recht. Es gibt das Privatrecht, was die Beziehung zwischen Privatpersonen regelt, und es gibt das öffentliche Recht, was die Beziehung des Staates zu Privatpersonen regelt. Und das öffentliche Recht ist dem Privatrecht übergeordnet oder vorgeordnet. Jeder darf jetzt versuchen, sich am Eigentum anderer Personen zu vergreifen, nicht allein der König. Alles, was dafür erforderlich ist, er muss eben in die entsprechenden Positionen gewählt werden oder in die entsprechenden Positionen aufsteigen. Wenn man sich anguckt, was den Unterschied zwischen klassischen Monarchien ausmacht und modernen Demokratien, dann ist das so ungefähr so, dass man einen Eigentümer eines Landes ersetzt durch einen Verwalter eines Landes. Der König hat das Land und die Bewohner des Landes gewissermaßen als sein auszubeutendes Eigentum betrachtet. Und statt eines Eigentümers, der das Eigentum dann auch in die nächste Generation weitergeben kann, also an den Kronprinzen oder sonst was, hat man jetzt Verwalter gesetzt, die im regelmäßigen Turnus ausgewechselt werden können. Was sind die Konsequenzen, wenn man einen Eigentümer durch einen Verwalter ersetzt? Da stellen Sie sich vor, wir haben ein Haus und in einem Fall sage ich Ihnen, Sie sind jetzt Eigentümer dieses Hauses. Sie können das verkaufen, Sie können das vererben und so weiter und so fort. Und im anderen Fall sage ich, Sie sind für 4 Jahre der Verwalter dieses Hauses. Sie haben Nutznieß von diesem Haus. Sie können so viel aus diesem Haus herausziehen, wie Sie wollen in den 4 Jahren, aber Sie sind nicht Eigentümer dieses Hauses. Sie können es nicht vererben und so weiter. Würden diese beiden Personen das Haus gleichartig verwalten, gleichartig behandeln? Und die Antwort liegt auf der Hand, natürlich nicht. Als Eigentümer wären Sie daran interessiert, langfristig den Wert dieses Hauses zu erhalten. Was ist das Sie würden also bei Ihren Handlungen immer beachten, führt das, was ich jetzt mit diesem Haus mache, dazu, dass möglicherweise Kapitalverluste eintreten, die ich feststellen könnte, wenn ich das Haus auf dem Markt verkaufen würde. Als Verwalter des Hauses würde ich mich natürlich anders verhalten. Als Verwalter des Hauses ist mir der Kapitalwert des Hauses sozusagen unwichtig. Ich besitze den ja nicht. Ich bin ja nicht Eigentümer dieser Sache. Da ist mein Interesse. Ich möchte so viel wie möglich aus diesem Haus herausholen in 4 Jahren, auch wenn das Haus hinterher in Ruinen, nur noch als Ruine dasteht. Das heißt, die Orientierung wird immer kurzfristiger. Wenn sich also der Unterschied zwischen einem klassischen Monarchen und einem demokratischen Politiker ist also, während der klassische Monarch gewissermaßen langfristig kalkuliert, ist der demokratische Politiker, stellt sich auf den Standpunkt, ich muss in 4 Jahren so viel aus dem Laden rausholen, wie es nur geht, ganz egal, wie der Laden hinterher aussieht. Kommt also zur systematischen Kapitalaufzehrung. Darüber hinaus wächst die Staatsmacht die Tendenz, Steuern zu erhöhen und Gesetze zum eigenen Vorteil zu verabschieden, auch dadurch, dass man eben freien Eintritt in diese Position gewährt. Solange man weiß, ich kann ja sowieso nicht König werden, das kann nur der Kronprinz oder die Kronprinzessin. Solange man das weiß, ist man natürlich außerordentlich bedacht darauf, dass dieser König da sich nicht am Eigentum von Personen vergreift und setzt allen Bestrebungen der Könige Widerstand entgegen. Genau weil man weiß, ich kann das nie werden. Aus dem Grunde ist das eine Sauerei, der hat diese großen Privilegien und dagegen wehre ich mich. Da es freien Eintritt gibt, da jeder sozusagen König werden kann, wird dieser Widerstand gegenüber einer Ausweitung der Staatsgewalt geringer. Weil man sieht, ich könnte ja selber am Ende der sein, der von dieser Tatsache, dass Steuern eingezogen werden, dass Gesetze gemacht werden, profitieren. Ich muss ja nicht zu den Opfern gehören. Ich kann ja möglicherweise eben selber Gewinner werden. Der Widerstand gegen die Ausweitung der Staatsmacht wird also geringer durch die Einführung der Demokratie. Dann wird häufig gesagt, ja, aber ihr seid doch sonst immer gegen Monopole. Wir haben doch alles, was wir gemacht haben, ist, wir haben das Monopol aufgehoben, was der König vorher ausgeübt hat. Und jetzt haben wir freie Konkurrenz um diese Position des Königs. Seid ihr nicht sonst immer für freie Konkurrenz? Die Antwort darauf ist, ja, freie Konkurrenz, Wettbewerb ist gut, solange es sich um die Produktion von Gütern handelt. Wettbewerb ist aber nicht gut, wenn es um die Produktion von Ungütern geht. Und sowohl Steuern als auch Gesetze, gemachte Gesetze, nicht entdeckte Gesetze, die ich vorher erklärt habe, sind ein Ungut für die, die davon betroffen sind. Wollen wir Wettbewerb darin haben, wer andere Personen am besten verprügeln kann? Nein, da würden wir es besser finden, wenn diejenigen, die das Verprügeln anderer Leute erledigen, möglichst inkompetent sind. Wir wollen nicht die besten Verprügler haben, sondern möglichst inkompetente Personen. Wettbewerb ist nur gut, wenn es um die Produktion von Gütern geht. Wettbewerb ist schädlich, wenn es um die Produktion von Ungütern geht. Da wollen wir möglichst wenig Wettbewerb haben auf diesem Gebiet. Gucken Sie sich an die Position eines Königs. Der ererbt seine Position per Zufall. Das Glück der Geburt. Das kann bedeuten, dass diese Person eine halbwegs passable Person ist. Ist jedenfalls nicht ausgeschlossen. Wenn der König ein Irrer ist, ein Verrückter, ein Tyrann, was dann regelmäßig passiert und auch passiert ist, ist, dass eigene Familienangehörige oder Verwandte, die um die Erhaltung der Dynastie besorgt sind, dafür sorgen, dass der Mann in Schach gehalten wird und notwendigenfalls auch umgebracht wird. Das heißt, der steht ja nicht alleine, der hat eine Familie. Wenn die sehen, der dreht durch, der gefährdet die Position der Dynastie, der muss beseitigt werden. Kaltgestellt werden. Jetzt gucken Sie sich an, was wir an demokratischen Führern haben, die aus dem Wettbewerb um Stimmen hervorgehen. Ist es da denkbar, dass jemals eine anständige Person in eine hochrangige Position gelangen kann? Und die Antwort ist: Das ist völlig undenkbar. Stellen Sie sich vor, Sie würden in einen Wahlkampf ziehen und würden diese Regeln darunter beten, die ich Ihnen erzählt habe. Die ja bedeuten würden, dass es keinerlei Eigentumsumverteilung, Einkommensumverteilung, Wohlstandsumverteilung und so etwas geben könnte. Es scheint mir völlig klar zu sein, dass nur in einer Demokratie nur Demagogen, kluge Demagogen der allerübelsten Sorte jemals in die höchsten Positionen gelangen können. Nehmen Sie den Fall von Ron Paul, der ja in Amerika, sagen wir mal, so fast diese Positionen vertreten hat, die ich hier vertreten habe. Ja, natürlich hat der Mann sozusagen eine Anhängerschaft gewonnen. Hat der jemals geglaubt, dass er damit gewählt werden würde und amerikanischer Präsident werden würde? Ich sage Ihnen, das hat er natürlich nie daran geglaubt. Das, was er gemacht hat, war lediglich der Versuch, diese Botschaft irgendwie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Aber natürlich war ihm völlig klar, dass man als eine anständige Person niemals Chance hat, amerikanischer Präsident zu werden oder deutscher Bundeskanzler zu werden oder sonst irgendwie eine hochrangige staatliche Position zu erreichen. Was kann man also machen? Man weiß, dass eben diese Demokratie etabliert ist. Das ist schwierig zu sagen. Was wir aber mit Sicherheit feststellen können, ist, dass alle diese Demokratien natürlich wirtschaftlich zugrunde gerichtet werden. Das wird immer deutlicher. Steuern steigen unaufhörlich. Die Personen, die noch Produzenten sind, werden immer weniger. Die Personen, die von Produzenten ausgehalten werden, die Anzahl der Staatsbeschäftigten und so weiter, wird immer größer. Schulden werden immer stärker aufgenommen und so weiter und so fort. Das kennen Sie ja alles. Was wir mit Sicherheit voraussagen können, ist, dass dieses demokratische System nicht aufrechterhaltbar sein wird. Vielleicht noch eine andere Überlegung. Es gibt auch eine Tendenz in Richtung einer Weltdemokratie. Und ich sollte vielleicht diese Tendenz auch erklären. Wenn wir verschiedene Staaten haben, dann kommen diese Staaten miteinander in Konflikt. Und die kommen leichter miteinander in Konflikt, als Privatpersonen miteinander in Konflikt kommen, weil Staaten ja die Kosten, die mit Konflikten verbunden sind, auf andere Personen abwälzen können. Wenn ich Sie persönlich angreife, als Privatperson, dann muss ich selber dafür sorgen, dass ich mir Bodyguards zulege und die entsprechenden Waffen habe und so weiter und so fort. Auch wenn ich aber Sie dafür zahlen lasse, dass ich mir Waffen besorge, wenn ich Sie zum Militärdienst einziehen kann und so weiter, dann werde ich bei gegebener Aggressionsneigung eher tatsächlich aggressiv werden, als ich das sein würde, wenn ich alles aus meiner eigenen Tasche finanzieren würde. Staaten kommen also mit einem Konflikt ineinander, verwickeln sich in Kriege. Dann fragt sich wer gewinnt in solchen Kriegen? Wer setzt sich in diesen Kriegen durch? Langfristig, und das ist sozusagen, ich habe das genannt, das Paradox der Außenpolitik. Langfristig setzen sich in solchen Konflikten die liberaleren Staaten durch. Kriege sind kostspielig. Eine produktive Bevölkerung ist sozusagen erforderlich, um einen lang ausgezogenen Krieg auszuhalten. Wenn man sich die moderne Geschichte anguckt, dann stellt man auch fest, dass sozusagen die imperialistischen Nationen sind immer diejenigen gewesen, die am kapitalistischsten gewesen sind, die am freiesten gewesen sind, die Bevölkerung am wenigsten unterdrückt haben. Das erst Niederlande, dann England, dann Amerika und so weiter. Und das führt dann zu der paradoxen Einsicht, dass die Länder, die intern sozusagen die nettesten sind, wenn man so will, vom Standpunkt des Steuerzahlers, die also ihre Bevölkerung am wenigsten ausbeuten und am wenigsten brutal behandeln, dass diese Staaten die aggressivste Außenpolitik betreiben. Das heißt also, die größte Gefahr, was Kriege angeht, und was die Tendenz zu einer Errichtung einer Weltregierung angeht, geht gegenwärtig selbstverständlich von den Vereinigten Staaten aus. Je näher man einer Weltregierung kommt, und wir sind ja gar nicht so ganz weit entfernt davon, gut, da gibt es noch China und so, das ist noch nicht richtig unter Kontrolle gebracht, je näher man einer solchen Situation kommt, umso weniger Grund gibt es aber, diese interne Liberalität aufrechtzuerhalten. Stellen Sie sich vor, wir hätten eine Weltregierung, da gäbe es dann dieselbe Steuerstruktur und dieselbe Regulierungsstruktur auf der ganzen Welt. Da gibt es überhaupt keinen Grund mehr, von irgendeiner Person mit den Füßen abzustimmen, von einer Region in eine andere abzuwandern. Das heißt, die Konkurrenz zwischen verschiedenen Regionen wird zunehmend eingeschränkt. Das ist auch der Sinn und Zweck der Europäischen Gemeinschaft. Es wird zwar von Freihandel und so etwas geredet, was alles natürlich Kokolores ist. Wenn man Freihandel haben will, braucht man nur zwei Sätze. Jeder, der was rausschicken will, der kann es rausschicken, und jeder, der was reinschicken will, kann es reinschicken. Da braucht man nicht Zehntausende, Hunderttausende von Seiten, die vorschreiben, was man irgendwie zu produzieren hat, wie man zu produzieren hat, wo man was hinschicken darf, wo man was nicht hinschicken darf und so weiter und so fort. Der Sinn und Zweck der Europäischen Gemeinschaft, die von Amerika gewollt wird, ist eine Harmonisierung der Steuer- und Regulierungsstruktur herbeizuführen, um jeden Anreiz der Wanderung zu verhindern. Jetzt komme ich wieder zurück. Dieses System ist nicht lange aufrechterhaltbar. Ob das noch 5 Jahre dauert, 10 Jahre, 15 Jahre, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kommt es zu einem wirtschaftlichen Kollaps. Und dieser wirtschaftliche Kollaps eröffnet natürlich die Möglichkeit von Sezessionsbewegungen. Das, was beim Zusammenbruch der Sowjetunion passiert ist, dass das Land plötzlich auseinandergebrochen ist in verschiedene Teile. Das ist die Hoffnung, die man gegenwärtig höchstens im besten Fall haben kann, dass aus dieser ganzen Misere sich etwas Besseres entwickelt, dass man sich trennt von diesen größeren Einheiten. Dass wir Hunderte von Liechtensteins haben in Europa. Wenn man Europa will, wenn man Europa gut findet, dann muss man dafür eintreten, dass es in Europa eben Hunderte von kleinen Regionen gibt, die unabhängig sind und miteinander konkurrieren, und weil sie miteinander konkurrieren müssen, vergleichsweise nett zu ihrer Bevölkerung sein müssen, weil sonst die Bevölkerung eben einfach abhaut. Also Widerstand gegen jede Art von Zentralisierung und Unterstützung für jede Art von Sezessionsbewegung. Auch Sezessionsbewegungen, wo man weiß, na, die Leute, die kriegen das garantiert nicht hin. Auch wenn die es nicht hinkriegen, dann sind es sozusagen ihre eigenen Fehler. Die können dann nicht andere Nationen, andere Regionen verantwortlich machen für den eigenen Mist, den sie angerichtet haben. Gegenwärtig ist es immer so, dass man die Schuld immer auf ein anderes Land schieben kann. Im alten Jugoslawien, da haben sich die Slowenen darüber beklagt, ja, das wird ja von den Serben gemacht und die nutzen uns aus bis zum geht nicht mehr, und konnten so ablenken von ihren eigenen Fehlern, die sie gemacht haben. In der Sowjetunion war das genauso. Und in Europa, wie wir gegenwärtig sehen, hat das auch nicht dazu geführt, dass es größere Liebe zu den Griechen oder den Spaniern gibt, was gegenwärtig durchführt, sondern ganz im Gegenteil. Es hat dazu geführt, dass man immer andere Länder, andere Regionen verantwortlich macht für Fehler, die man sich selber zuzuschreiben hat. Also Sezession, auch wenn das dazu führt, dass manche Regionen dann ganz klar zeigen, das ist eine irre Politik, was wir hier machen, ist in jedem Fall gut, weil sie die Eigenverantwortlichkeit fördert, weil sie den Wettbewerb fördert und zu einer Liberalisierung der Politik führt, auf die man nur hoffen kann. Auf mehr als auf diese Sezessionsbewegung wage ich gegenwärtig nicht zu hoffen. Die Idee einer Privatrechtsgesellschaft, die ich vorgeschlagen habe und jetzt hier nicht erläutert habe, die kommt allenfalls dann zum Tragen, wenn wir erst damit beginnen, eine Dezentralisierung in Europa durchzuführen. Ich danke Ihnen.